Epilog. Wie ein verheerender Wirbelsturm. Man schrieb das Jahr 1914. In der ganzen Stadt Battle Creek, die staubig in der frühen Sommersonne lag, mahnten nur mehr Erinnerungen an das, was gewesen war und was hätte sein können. An der Ecke Washington-Main-Straße deutete kaum noch etwas darauf hin, dass hier einmal das Verlagshaus Review and Herald gestanden hatte und hier der Sitz der Generalkonferenz gewesen war. Das von Kellogg mit so großen Hoffnung wieder eröffnete Battle Creek College hatte seine Pforten geschlossen. Welch trauriges Versagen! Verhältnismäßig wenige Adventisten lebten noch hier. Die Älteren unter ihnen erinnerten sich an den Schilderwald mit der Aufschrift »Zu verkaufen«, als sich die Kolonie auf den Weg machte. »Die Welt wird wissen, warum«, hatte Ellen White gewarnt. D.M. Kenwright brachte jetzt eine Neuauflage seines Buches »Seventh-day Adventism Renounced« heraus und erfüllte damit ganz ungewollt die Vorhersage. Battle Creek in Michigan bietet ein gutes Bild für das Versagen der Adventgemeinde. Als ich mich im Jahr 1887 zurückzog, lebten hier beinahe 2000 Sabbathalter friedlich vereint. Oft predigte ich im berühmten Tabernakel, wo jeder Sitz unten und auf der Galerie besetzt war. Im College unterrichtete ich eine von über 200 Klassen. Die jungen Männer und Frauen bereiteten sich alle entweder für den Dienst als Prediger oder als Bibelarbeiter vor. Jetzt, im Jahr 1914, ist das College geschlossen und für die Sache verloren. Das Krankenhaus hat sich der Gemeinschaft entzogen und beinahe alle Verwalter, Ärzte, Krankenschwestern und Helfer halten heute den Sonntag. Das Verlagshaus brannte nieder. Der Rest wurde abgesiedelt. Die Gemeinde ist auf 400 oder 500 Leute geschrumpft. Der Tabernakel ist weithin leer und ein Klotz am Bein. Eine große Zahl von Leuten ist lau geworden, hat den Glauben an alles verloren und besucht überhaupt keine Gottesdienste mehr. Es ist wie nach einem verheerenden Wirbelsturm. 14 Jahre waren seit jenem hellen Januarmorgen beim Anbruch des neuen Jahrhunderts vergangen, als die Welt bereit stand und die Adventbotschaft die Chance hatte, wie das Sonnenlicht zu erstrahlen. Nun war der Tag verstrichen, seine letzten Schatten sollten durch die Schüsse eines 19-jährigen serbischen Nationalisten verkürzt werden. In der bosnischen Stadt Sarajevo machte ein Chauffeur eine falsche Wendung und lenkte die offene Limousine eine belebte Straße hinunter. Hinter ihm saß unter einem Schirm, der die starke Sommersonne abwehrte, ein kaiserliches Paar, dessen Leben eine klassische Liebesgeschichte darstellte und für welches dieser Tag der 14. Hochzeitstag war. Einen Augenblick zögerte der Chauffeur, dann setzte er zur Wende an. In diesem Moment wurden zwei Schüsse abgefeuert. Erzherzog Ferdinand und seine Frau versanken in ihren Sitzen. Der lange Tag der goldenen Gelegenheit für die Adventgemeinde war vorbei. Die ersten Schüsse des Ersten Weltkrieges waren gefallen. Von nun an musste die Gemeinde in einer Welt wirken, die dem Wahnsinn zusteuerte. Nur 12 Jahre vorher standen die Brüder vor einer Entscheidung. Sollten sie genau den Anweisungen des Geistes der Weissagung folgen oder durch einen augenscheinlich harmlosen Kompromiss nur ein paar Zäune flicken? Im Jahr 1902 war alles so wichtig gewesen. Doch so viel hatte sich geändert. So viele Lichter waren verloschen. J. H. Kellogg, der Leiter des ärztlichen Werkes, dessen Medizinstudium teilweise von James und Ellen White finanziert worden war. Albion Ballinger, der sich in den Kopf gesetzt hatte, die Heiligtumswahrheit umzumodeln und sich dabei mehr auf theologische Abhandlungen als auf den Geist der Weissagung stützte. Die eingesegneten Prediger A.T. Jones und E.J. Wagner, die mit Ellen White Reisen unternommen und gepredigt hatten. Bruder George Tenney, Schriftleiter, Prediger, Missionar. Bruder L. McCoy, Seelsorger des Krankenhauses von Battle Creek. Dazu kamen, wie sich Ken Wright hinzuweisen beeilte, viele Menschen in wichtigen Stellungen wie Manager, College-Professoren, Ärzte und so weiter. Sie alle gehören nicht mehr der Gemeinde an und ihr Einfluss richtet sich gegen die Gemeinschaft. Der Verlust war schrecklich. Wie der Rauch des Review und Herald Brandes ließ er die bohrende Frage zurück, die von nun über der Gemeinde schwebte. Wie konnte so etwas geschehen? Was konnte einen solchen Massenabfall unter den besten Köpfen der Gemeinschaft auslösen? Die Antwort war entwaffnend einfach. Und ironischerweise war es eine, die die Gemeinde schon vor längerer Zeit erhalten hatte. In den noch friedlichen Tagen des Jahres 1898 hatte Ellen White deutlich vor den Geschehnissen der Zukunft gewarnt.
In der Geschichte der Gemeinde wird es nie eine Zeit geben, in der die Arbeiter Gottes die Hände in den Schoß legen und gelassen sagen können, alles ist friedlich und sicher. Alles mag sich inmitten eines augenscheinlichen Wohlstands fortbewegen. Doch Satan ist hellwach. Er studiert und beratschlagt mit seinen bösen Engeln, um herauszufinden, auf welche Art er angreifen muss, um Erfolg zu haben. Die Auseinandersetzung wird auf Seiten Satans immer schärfer werden. Der Geist richtet sich gegen den Geist, Pläne gegen Pläne. Grundsätze himmlischen Ursprungs gegen die Grundsätze Satans. Die Wahrheit in ihren verschiedenen Stadien wird mit dem Irrtum in seinen sich stets wandelnden und vielfältigen Formen kämpfen. Dabei werden, wenn möglich, selbst die Auserwählten verführt.
Wenn man sich die Mühe machte, darüber nachzudenken, konnte man hier die ganze Geschichte der Krise erkennen. 5 Jahre vor der Veröffentlichung von Kelloggs Buch. Satan selbst hatte diesen Angriff geleitet. Die Schlacht war auf einer übernatürlichen Ebene ausgetragen worden, in der ohne übernatürliches Zutun sogar die größten Geister wie Blätter im Herbstwind zerstreut wurden. Kellogg, Jones, Wagner, McCoy, sie alle waren ausgezogen, um dem Feind zu begegnen, nachdem sie vorher auf irgendeine Weise beschlossen hatten, ihr eigenes Urteilsvermögen an die Stelle der Warnungen der Botin Gottes zu setzen. Auf diese Weise hatten sie sich selbst der einzigen vernünftigen Verteidigung beraubt. Irgendwann im Laufe der Ereignisse waren sie sich ganz sicher geworden, dass sie recht hätten, und es Zeit sei, ein totes Gebilde von toten Weissagungen zu verlassen. Als sie sich von der Adventgemeinde abspalteten, taten sie es mit frommen Gebeten um den Segen Gottes für ihren Abgang. Ellen Whites Worte aus dem Jahr 1903 übersprangen den Graben der Zeit und ließen ihr Echo vernehmen. Worte, die gesprochen wurden, bevor es für die meisten zu spät war.
Satan findet in den Menschen seine Verbündeten. Böse Engel in menschlicher Gestalt werden Menschen erscheinen und ihnen in den schönsten Farben schildern, was sie tun könnten, wenn sie nur auf ihre Einflüsterungen hörten. Oft tauschen diese dann ihre Reue gegen die Aufsässigkeit ein. Die Sünde hat ihre Verstandeskräfte geschwächt. Die Hölle triumphiert. Ach, Werden denn Menschen nie aufhören, ihr Vertrauen auf Menschen zu setzen?
Böse Engel in menschlicher Gestalt. Es gab keine Hoffnung, eine solche Herausforderung in menschlicher Kraft zu bestehen. Die Menschheit hatte einst auch keine Antwort auf die Logik und Geisteskraft eines Engels, als Erinnerungen an die himmlische Herrlichkeit so grotesk verdreht wurden, dass die daraus folgende Täuschung ein Drittel der himmlischen Scharen in das Verderben zog. Kein noch so großes Ausmaß an Bildung oder Erfahrung wappnete einen Menschen für eine derartige Falle. Doch Kellogg tappte geradewegs in eine solche, während die Glocken schrillten und die Warnlichter aus den Botschaften ellenweit aufleuchteten. An Kellogg richtete sie die Mahnung, sich nicht von satanischen Kräften hypnotisieren zu lassen. Eine Vorstellung, die er als absurd abtat. Trotz solcher Warnungen stürmte er vorwärts, begleitet von einer wachsenden Anhängerschar, die sich von den Versicherungen des Arztes beruhigen ließ, dass Ellen White's Zeugnisse nicht immer vertrauenswürdig seien. Auf diese Weise erfüllten sie eine weitere Vorhersage.
Wenn man sie lässt, werden böse Engel Menschen so lange bearbeiten, bis diese keinen eigenen Verstand oder Willen mehr haben. So wird es Ärzten und Predigern ergehen, die sich weiterhin mit dem verbünden, der Licht empfangen hat und an den Warnungen gerichtet worden sind, der jedoch diese nicht beachtet hat.
Dr. Kelloggs Geschichte endet mit einem Fragezeichen. Trotz der Schwere der Alpha-Krise scheint Ellen White nie ihr persönliches Interesse an ihm verloren zu haben. Jahre später erzählte ein adventistischer Arzt, was sie ihm einmal sagte.
Dr. Kellogg mag verloren sein. Ich hoffe, er ist es nicht. Doch wenn er verloren ist, dann lass deine Hand auf seiner Schulter ruhen.
Einige Zeit danach traf dieser Arzt Kellogg zufällig im Speisesaal eines adventistischen Krankenhauses. In Erinnerung an Ellen White's Bitte ging er zum Tisch des alten Arztes, legte seine Hand auf dessen Schulter und sagte, »Dr. Kellogg, wollen Sie nicht wieder mit uns gehen?« Kellogg blieb lange nachdenklich und still und soll dann geantwortet haben, »Vielleicht bin ich gar nicht so weit von euch entfernt, wie ihr glaubt.« Andere Berichte enthüllen freilich ein traurigeres Ende. Vor nicht allzu langer Zeit erhielt ich einen Anruf von einem adventistischen Arzt im Ruhestand, der seine Ausbildungszeit unter Dr. Miller in China verbracht hatte. Er erzählte mir, was er von Dr. Miller persönlich gehört hatte. Miller war Kelloggs Schüler gewesen. Anlässlich eines Besuches in den Vereinigten Staaten, er litt immer noch an den Nachwehen eines Streites mit den Brüdern, traf er zufällig seinen alten Professor. »Dr. Miller«, sagte Kellogg, »ich habe gehört, Sie haben von den Brüdern ein paar Prügel bezogen. Ich will Ihnen einen guten Rat geben. Nehmen Sie es hin, lehnen Sie sich nicht dagegen auf. Und was immer Sie tun, gehen Sie nicht aus der Gemeinde. Ich könnte jetzt nicht mehr zurück, auch wenn man mich zur Rückkehr aufforderte. Aber verlassen Sie nie die Gemeinde. Verwerfen Sie auch nicht den Geist der Weissagung. Der Gedanke an Männer wie Kellogg, die die Gemeinde verließen und in eine Nacht hinausgingen, die keinen Morgen kannte, macht traurig. Er hielt Ellen White ganze Nächte wach, in denen sie im Zimmer auf und ab ging und zu Gott flehte, damit diese Männer den Weg zurückfänden. Denn diese standen vor einem Verlust, der umfassend war. Sie setzten nicht nur ihre Seelen aufs Spiel, sondern versäumten auch das aufregendste Abenteuer, das die Welt zu bieten hat. Teil von Gottes letztem organisiertem Werk hier auf Erden zu sein. Die Gemeinde überlebte, ja, sie wuchs trotz des Abfalls dieser Männer schnell. Aber diese konnten nicht die Freude erleben, ein Teil davon zu sein. Sie setzten nicht nur den Himmel aufs Spiel, sondern auch die persönliche Erfüllung hier auf Erden. Die gleiche traurige Geschichte wiederholte sich im Leben von Albion Ballinger. Während einer Evangelisationsreihe in London hatte er versucht, den Zuhörern das Thema Heiligtum nahezubringen. Schrecklich enttäuscht von der Art seiner Darlegung, schwor er sich, dass ich nie wieder predigen werde, solange ich nicht weiß, wovon ich rede. Doch dann beging er einen verhängnisvollen Fehler. »Ich werde mir mein Wissen nicht aus unseren Büchern holen«, erklärte er. »Wenn es unsere Brüder aus den Originalquellen beziehen konnten, warum nicht auch ich?« Bruder Ballinger machte den gleichen Fehler wie John Kellogg vor ihm. Anzunehmen, dass es hier nur auf den menschlichen Verstand ankomme, wobei es gleich sei, wer forschte. Um seinen Standpunkt, vielleicht sich selbst gegenüber, zu beweisen, lehnte er es ab, adventistisches Material zu verwenden. »Ich werde die Bücher, die Kommentare und alle diese verschiedenen Quellen selbst studieren«, erklärte er. Mit diesen Worten wanderte er unverzüglich in die Dunkelheit. Denn die adventistische Lehre vom Heiligtum war nicht in fremden Büchern und Kommentaren zu finden, sondern bei jener Quelle, aus der die betenden Männer und Frauen schöpften, die im kalten Herbst 1844 ganze Nächte hindurch studierten und in deren Mitte sich jene besondere Botin befand, die auch jetzt Ballinger zur Umkehr aufforderte, bevor es zu spät war. Er entschied sich gegen diese dringende Bitte und änderte, was nicht überrascht, bei einem, wie es Ellen White nannte, Haufen fehlgedeuteter Texte, aufgelesen und gesammelt in Büchern und Kommentaren von Menschen, die nicht den Schimmer einer Ahnung vom himmlischen Heiligtum hatten. Gleich Kellogg verließ er die Adventgemeinde, ausgestoßen, um des Kreuzes Christi willen, wie er klagte. Im kalifornischen Riverside, nur wenige Kilometer vom neuen und so wichtigen medizinischen Zentrum der Gemeinschaft entfernt, verbrachte er seine letzten Jahre damit, die adventistische Wahrheit durch verschiedene Veröffentlichungen zu bekämpfen. Wie ein verheerender Wirbelsturm. Conright hatte diese Worte auf die Gemeinde Gottes gemünzt. Doch wie deutlich beschreiben sie das Leben jener, die die Gemeinde verlassen haben. Ein ganzer Sternenhimmel adventistischer Geistesgrößen war verloschen. Jeder Stern auf seine eigene Weise untergegangen. Jeder mit den anderen durch die gemeinsame Tragödie verbunden. Die Botin Gottes zu einem Zeitpunkt verworfen zu haben, als man satanische Methoden gegen den menschlichen Geist anwandte. Die Gemeinde wie auch die Welt standen vor einer neuen Epoche. Jetzt war der Fehler, den besonderen göttlichen Schutz zu verlassen, mit immer größeren Risiken verbunden. 1914. Das Volk Gottes hatte beinahe 15 Jahre im Sonnenschein des letzten schönen Tages dieser Welt verbracht. Nun zogen die ersten Winterstürme auf und verdunkelten den Himmel. Über die schutzlosen Ebenen Belgiens zog schwere Artillerie, einer Staubwolke gleich, die alles hinwegfegte, eine endlose Kette grauer Uniformen, die die Soldaten als General Karl von Bülows Zweite Armee auswiesen. In Berlin paradierten Truppen ein letztes Mal in überschwänglicher Stimmung. Eine junge Frau in weißer Rüschenbluse durchbricht die Absperrung und hängt sich marschierend bei einem Soldaten ein. Ein paar Schritte weiter hinten folgt ein gut gekleideter Geschäftsmann ihrem Beispiel und trägt einem Soldaten das Gewehr. Lächelnde Gesichter steuern blind auf die schreckliche Mitternacht an der Marne und bei Verdun zu, auf einen Albtraum, den außer einer kleinen Frau niemand vorausgesehen hat. Diese hatte Jahre zuvor mit ihrer Gemeinde gerungen, damit sie handelt, bevor es zu spät ist.
Bald wird es Tod und Zerstörung geben, eine Zunahme der Verbrechen und ein grausames, böses Vorgehen gegen die Reichen, die sich gegenüber den Armen erhöht haben. Wer ohne den besonderen Schutz Gottes dasteht, wird nirgends und in keiner Stellung sicher sein. Die Mittel und die Arbeiter sollen auf alle Gebiete verteilt werden.
Es herrschte einmal Sonnenschein, die goldene Gelegenheit für das Volk Gottes. Sie wurde verspielt, weil es einem geschickten Feind gelungen war, die Aufmerksamkeit der Gläubigen von der einzigen Botschaft, die sie zu verkündigen hatten, abzulenken. Aus diesem Trauerspiel erhebt sich die Frage, die noch immer über der Adventgemeinde schwebt. Werden wir zusehen, wie sich das alles wiederholt?
Es ist die Anpassung an die Welt, die unser Volk dazu führt, seine Bedeutung immer weniger zu erkennen. Die Verdrehung richtiger Grundsätze ist nicht plötzlich vonstatten gegangen. Der Engel des Herrn legte mir diese Angelegenheit in Symbolen dar. Es scheint, als ob sich ein Dieb immer näher anschleicht und langsam aber sicher die Identität des Werkes Gottes raubt, indem er unsere Brüder dazu bringt, sich weltliche Praktiken anzueignen. Der Herr erwartet von uns die entschiedensten Anstrengungen, um uns vom weltlichen Geist, der sich eingeschlichen hat, zu befreien. Der Herr ruft nach einer Reform. Überall, wo Gläubige weltliche Grundsätze angenommen haben, wünscht er, dass sich eine warnende Stimme erhebt.
Ellen G. White. Aus einer morgendlichen Ansprache vor dem Ausschuss für ärztliche Mission der Pazifischen Union, gehalten am 7. Juli 1902 in St. Helena, Kalifornien. Zitiert aus The Upward Look, Seite 202.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.